Wer sich ein Kind wünscht und schwanger wird, ist glücklich.
Für das werdende Kind gibt es vor allem einen Wunsch.
Also alle Eltern, die ich kenne, meine Erfahrung auch in meinem Beruf zeigt mir, Eltern möchten kein Kind mit dem Mathematikgenie gehen oder das Designerkind, von dem oft gesprochen wird. Aber sie möchten ein möglichst gesundes Kind. Das ist auch ein ganz natürlicher, nachvollziehbarer Wunsch.
Und ein Wunsch, der oft in Erfüllung geht, sagt Dr. Katja Weiske, Humangenetikerin und Medizinethikerin an der Universität Frankfurt.
In über 90% aller Fälle ist das Kind ganz gesund. Das ist eine ganz wichtige Zahl, die man sich vor Augen führen muss. Und das zeigt auch, dass es immer noch ganz berechtigt ist, guter Hoffnung zu sein, wenn man schwanger ist.
Weil es jedoch auch die anderen Fälle gibt, wird während der Schwangerschaft eine umfangreiche Pränataldiagnostik angeboten.
Häufig ist der Einsatz der Verfahren, die pränatal, also vor der Geburt, eine Aussage über die Gesundheit des Kindes erlauben, so selbstverständlich geworden, dass man sie kaum noch als solche wahrnimmt.
In Umfragen zeigt sich, dass es Frauen überhaupt nicht klar ist, dass auch eine Ultraschalluntersuchung eine pränataldiagnostische Methode ist, bei der was festgestellt werden kann. Es wird häufig so als Babywatching gesehen. Ne? Na klar, wir schauen jetzt, dass das Baby sich bewegt, dass es ihm gut geht, aber dass da auch was auffallen kann, was dann auch weitere Untersuchungen nach sich ziehen kann, ist vielen nicht klar.
Besonders intensiv wird bei der Pränataldiagnostik nach einer bestimmten Chromosomenveränderung gesucht, der Trisomie 21, auch Down-Syndrom genannt.
Um eine Aussage darüber treffen zu können, wie wahrscheinlich es ist, dass ein Embryo Trisomie 21 hat oder nicht hat, gibt es verschiedene Untersuchungsmöglichkeiten, beispielsweise den Triple-Test.
Also der Triple-Test ist eine Blutuntersuchung bei der schwangeren Frau, bei der eben drei Hormonwerte gemessen werden, deswegen Triple für drei,
sagt Professor Tilman Rohrer von der Down-Syndrom-Ambulanz des Universitätsklinikums des Saarlandes in Homburg.
Erhöhte Werte können hier hinweisend sein auf eine der verschiedenen Trisomien oder auch auf das Vorliegen eines offenen Rückens des Kindes. Man bietet diesen Test in der 14. und 18. Schwangerschaftswoche an. Heutzutage sind aber die Ultraschalluntersuchungen so gut, dass man bereits vor diesem Zeitpunkt häufig schon im Ultraschall den Verdacht hat. Außerdem ist der Test ungenau. Es gibt viel falsch positive Befunde, sodass er in seiner Aussage auch nur eingeschränkt hilfreich ist.
Bereits in der 12. Schwangerschaftswoche wird werdenden Müttern im Rahmen der Vorsorgeuntersuchung ein Ultraschall angeboten, der auf Wunsch eine sogenannte Nackenfaltenmessung beinhaltet.
Bei der Nackenfaltenuntersuchung wird im Nackenbereich die Dicke der Haut gemessen. Wenn die verdickt ist, kann das als Ursache eine Wasseransammlung haben. Und das finden wir gehäuft bei Kindern mit einer Trisomie 21. Das kann es auch bei anderen Veränderungen geben. Aber ist ab einer bestimmten Dicke ein Hinweis darauf, dass ein Chromosom dreimal vorhanden ist.
Eine verdickte Nackenfalte beim Kind kann also auf eine Trisomie 21 hinweisen. Allerdings ist sie nur ein Hinweis, kein Beweis.
Trotz verdickter Nackenfalte muss das Kind keine Trisomie haben. Und umgekehrt kann es auch dann eine Trisomie haben, wenn die Nackenfalte im Ultraschall ganz normal aussieht.
100%ige Sicherheit, ob beim Kind eine Trisomie vorliegt, bekommt man nur, wenn man das Kind selbst untersucht.
Die klassische Untersuchungsmethode, um eine Trisomie in der Schwangerschaft nachzuweisen, ist die Entnahme von Zellen, sei es durch eine Fruchtwasseruntersuchung oder aber eine Chorionzottenbiopsie. Das kann man in der 12. oder in der 16. Schwangerschaftswoche machen. Eine Fruchtwasseruntersuchung heißt, es wird mit einer Nadel durch die Bauchdecke der Mutter in die Fruchthöhle hinein punktiert und man zieht dann Fruchtwasser aus dem Bauch, aus der Fruchthöhle ab und versucht dann hier die kindlichen Zellen rauszufiltern. Bei der Chorionzottenbiopsie wird durch die Scheide hindurch über den Muttermund aus dem Mutterkuchen, aus der Plazenta Gewebe entnommen. Und man isoliert dann hier die kindlichen Teile und kann dann da drin die Chromosomen untersuchen. Das ist die zuverlässigste Methode, weil man ganz sicher kindliches Gewebe untersuchen kann, kindliche Zellen, und dann eben sieht, ob in den Zellen die Chromosomen in der normalen Zahl vorliegen. Das ist natürlich keine Untersuchung, die verpflichtend ist. Das ist etwas, was der werdenden Mutter angeboten wird.
Bei der Fruchtwasseruntersuchung und der Chorionzottenbiopsie spricht man von sogenannten invasiven Diagnoseverfahren.
Invasiv heißt, dass man eben in den Körper der Schwangeren hineingeht. Nicht invasiv heißt, man muss gar nicht an die Fruchthöhle herangehen. Also man macht entweder einen Ultraschall oder die Blutentnahme bei der Mutter.
Im Gegensatz zu nicht-invasiven Verfahren der Pränataldiagnostik bergen die invasiven Verfahren ein Risiko.
Das Risiko, von dem wir reden, ist das Risiko der Fehlgeburt. Die invasiven Diagnoseverfahren, insbesondere die Chorionzottenbiopsie, kann dazu führen, dass es zu einer Fehlgeburt bei einer Schwangeren kommt. Wir rechnen hier ungefähr mit einer Häufigkeit von einer Fehlgeburt bei 100 durchgeführten Chorionzottenbiopsien. Bei den Fruchtwasserpunktionen haben wir etwa eine Risikohäufigkeit der Fehlgeburt von einer von 200 durchgeführten Fruchtwasserpunktionen bei schwangeren Frauen.
Ein neuartiges, nicht-invasives Verfahren, um Aussagen über das Erbgut des Kindes zu machen, ist eine spezielle Untersuchung des mütterlichen Blutes.
Die Blutuntersuchung ist eine neue Methode, bei der aus dem Blut der Mutter kindliches Erbgut herausgefiltert wird. Das kann man schon deutlich früher machen, schon ab der ungefähr 8., 9. Schwangerschaftswoche. Hierbei ist es möglich, das Erbgut des Kindes, welches in ganz kleinen Bruchstücken über den Mutterkuchen, über die Plazenta auch ins mütterliche Blut kommt, herauszufiltern, zu vermehren und dann in der Untersuchung zu sehen, ob eine Trisomie vorliegt. Dieser Test hat auch durchaus eine Sicherheit von 99%, ist also sehr sicher, wird aber nicht von der Krankenkasse bezahlt. Das heißt, das müssen die werdenden Eltern selber bezahlen.
Insbesondere die nicht-invasive Pränataldiagnostik erscheint werdenden Müttern häufig als Selbstverständlichkeit, weil es von den Ärzten angeboten wird, weil die Kassen es zahlen, weil es kein gefährlicher Eingriff ist und weil es irgendwie jeder macht.
Die Aufklärung darüber, was pränatale Diagnostik leisten kann und was sie nicht leisten kann, wird hierbei nicht selten vernachlässigt.
Gerade von Schwangeren oder Paaren mit wenig Vorwissen im Bereich Pränataldiagnostik wird ja fälschlicherweise, wenn der Befund negativ ist, das heißt, das Kind hat keine Trisomie 21, wird sofort der Schluss gezogen, mein Kind ist gesund. Und das ist auch etwas, was natürlich nicht immer der Fall ist, weil das Kind kann noch ganz viele andere Dinge haben, die eben gar nicht getestet wurden oder nicht getestet werden können.
Eher selten aufgeklärt wird auch darüber, dass es keinerlei Verpflichtung für eine Schwangere gibt, Pränataldiagnostik überhaupt in Anspruch zu nehmen oder bei einem auffälligen Befund weitere diagnostische Untersuchungen machen zu lassen.
Neben dem Recht auf Wissen gibt es nämlich auch ein Recht auf Nichtwissen.
Da gibt es in der Medizinethik einen wichtigen Begriff, der heißt die informierte Einwilligung. Es darf keine Untersuchung, keine Diagnostik und keine medizinische Maßnahme stattfinden ohne informierte Einwilligung des Patienten. Und da muss man sagen, das ist sicher in der Pränataldiagnostik keinesfalls immer gegeben. Also ich habe schon in meiner Arbeitszeit in der Humangenetik oft im Nachhinein gehört von Frauen, wenn ich gewusst hätte, was das alles nach sich ziehen kann, hätte ich es lieber gar nicht gewusst.
Wer jedoch sein Recht auf Wissen wahrnehmen möchte und die Pränataldiagnostik in Anspruch nimmt, muss sich darüber im Klaren sein, dass die vorgeburtliche Untersuchung beim werdenden Kind vielleicht tatsächlich ein Problem feststellt.
Also zunächst ist da der Diagnoseschock. Die Schwangeren lassen ja in der Regel auch Untersuchungen machen, um beruhigt zu werden. Sie wollen natürlich hören, dass alles gut ist. Aber dann tritt ja der aus ihrer Sicht schlimmste Fall ein. Es gibt einen positiven Befund, das heißt, es gibt eine chromosomale Auffälligkeit, die Diagnose Trisomie 21.
Wer etwas weiß, von dem wird erwartet, dass er handelt.
Nur wie? Denn eine Trisomie ist medizinisch nicht kurierbar.
Und da kommen wir zu einem aus meiner Sicht ganz entscheidenden Knackpunkt der genetischen Diagnostik. Denn es gibt eine Riesenkluft zwischen der Möglichkeit der Diagnostik und der Möglichkeit von Therapie. Wie sonst nirgendwo in der Medizin. Und ein von mir sehr geschätzter Humangenetiker hat dazu gesagt, die Genetik befindet sich da ungefähr, wo die Infektiologie sich vielleicht im 19. Jahrhundert befunden hat. Nämlich man wusste, es gibt Bakterien, hatte aber keine Antibiotika. Und auf dieser Schwelle steckt eigentlich die Genetik. Wir wissen viel, wir können viel sehen, aber wir können es nicht therapieren.
Eine Schwangere, die für ihr Kind die Diagnose Trisomie 21 erhält, hat im Grunde nur zwei Möglichkeiten. Entweder sie entscheidet sich für ein Leben mit einem Kind mit Down-Syndrom oder sie entscheidet sich für einen Schwangerschaftsabbruch.
Faktisch ist es so, dass es um die Überlegung geht, will und kann ich mit einem behinderten Kind, später Jugendlichen, Erwachsenen mit Down-Syndrom zusammenleben oder nicht. Und hierbei werden häufig zwei Perspektiven eingenommen. Einmal die Perspektive des Kindes. Es wird begründet, dass man auch dem Kind ein solches Leben ersparen möchte durch die körperlichen Einschränkungen, die geistige Behinderung, aber dann eben auch, dass das Kind eben in der Gesellschaft vielleicht nicht anerkannt ist, nicht integriert ist, dass es nicht das erreichen kann in unserer Leistungsgesellschaft, was andere Kinder ohne Behinderung erreichen können. Und es gibt aber natürlich auch die Überlegungen, was das Leben der Eltern selbst angeht oder das Leben auch bereits existierender oder künftiger Geschwisterkinder. Ja, wie verändert das unser Leben, unsere Lebensplanung? Fühlen wir uns dem gewachsen?
Allerdings spielen bei diesen Überlegungen nicht nur die eigenen Gedanken eine Rolle.
Also natürlich wollen wir und sollen wir selbstbestimmt handeln, aber unsere Selbstbestimmung ist ja auch wiederum Einflüssen ausgesetzt und von Einflüssen abhängig. Und das kann man auch in diesen Entscheidungsprozessen wahrnehmen. Also ganz entscheidend der Partner und dann die engere Familie und dann aber auch der gesamtgesellschaftliche Kontext. Und natürlich kommt es vor, dass der Partner sagt, das kann ich nicht mittragen, das kann ich mir nicht vorstellen. Oder es wird auch von der Familie signalisiert, wir plädieren für einen Abbruch. Das bedeutet ja auch gleichzeitig nicht unbedingt, dass dann von dieser Familie Unterstützung zu erwarten ist bei dem Leben mit so einem behinderten Kind. Und darüber hinaus, wie erlebt die Schwangere selbst den Status von behinderten Menschen in unserer Gesellschaft? Und ja, deswegen denke ich, kann Druck an mehreren Stellen entstehen.
Ob eigene Entscheidung oder Druck von außen, die Tendenz ist eindeutig.
Also wenn Trisomie 21 pränatal diagnostiziert wird, entscheiden sich in Deutschland über 90% der Schwangeren für einen Schwangerschaftsabbruch. Meines Wissens ist die genaue Zahl derzeit 94%.
Grundsätzlich ist der Schwangerschaftsabbruch in Deutschland verboten.
Allerdings gibt es Ausnahmen.
Innerhalb der ersten 12 Schwangerschaftswochen kann sich eine Frau frei für einen Schwangerschaftsabbruch entscheiden. Einzige Bedingung, sie muss an einem Beratungsgespräch teilnehmen.
Nach der 12. Schwangerschaftswoche ist ein Schwangerschaftsabbruch nur noch dann erlaubt, wenn nach ärztlicher Erkenntnis eine Gefahr für das Leben der Schwangeren besteht oder der körperliche oder seelische Gesundheitszustand der Schwangeren schwerwiegend beeinträchtigt werden könnte.
Von letzterem wird ausgegangen, wenn eine Frau schwanger ist mit einem Kind, das Down-Syndrom hat.
Nach eindeutigem Nachweis des Down-Syndroms durch eine Fruchtwasseruntersuchung oder Chorion-Zotten-Biopsie ist ein Schwangerschaftsabbruch deshalb auch in einem späteren Stadium der Schwangerschaft erlaubt.
Um vielleicht auch noch mal das Ausmaß der Konsequenzen unserer medizinischen Möglichkeiten deutlich zu machen, lässt sich gut vor Augen führen, dass es heute ja immer weiterentwickelte Frühchenmedizin gibt, bei denen Kindern, die ungewollt viel, viel zu früh zur Welt kommen, so um die 22. Schwangerschaftswoche rum. Die Kinder wiegen häufig noch nicht mal 500 Gramm. Und da wird mit allem, was mittlerweile die Frühchenintensivmedizin zu bieten hat, versucht, das Leben zu retten. Wobei auch da ein ganz hohes Risiko besteht, dass das Kind das nur mit manchmal erheblichen Einschränkungen, Behinderungen überleben wird. Und möglicherweise im parallelen Kreissaal wird eine Schwangerschaft mit einem Kind, wo eine Trisomie 21 diagnostiziert wurde, beendet, indem die Geburt eingeleitet wird, vielleicht um die 22. Woche oder um die 20. Woche, wo klar ist, dass das Kind, was genauso alt ist, auf keinen Fall den Abbruch überleben soll.
Aber warum ist eigentlich das Bedürfnis so stark ausgeprägt, ausgerechnet Kinder mit einer Trisomie 21 loszuwerden?
Die Menschen sind pränatal und postnatal sofort zu erkennen. Ich bin mir sicher, wenn Sie auf der Straße laufen, Sie erkennen einen Menschen mit Down-Syndrom, weil Sie haben besondere äußere Merkmale, an denen wir Sie erkennen. Und Sie sind leider in unserer Gesellschaft dadurch auch so ein bisschen der Prototyp des geistig Behinderten geworden. Und das entspricht aber eben nicht der Realität. Fakt ist natürlich, dass es gewisse Einschränkungen gibt. Also ich sage mal, wenn man es fachlich ausdrücken will, Menschen mit Down-Syndrom haben im Durchschnitt eine mittelgradig schwere geistige Behinderung. Sie haben häufiger als andere Menschen auch noch gesundheitliche Probleme. Ungefähr die Hälfte kommt mit einem Herzfehler zum Beispiel zur Welt. Aber die Menschen können Bildung erlangen, in die Schule gehen, sie können einen Beruf lernen, mittlerweile auch in Projekten auf dem ersten Arbeitsmarkt und auch als Erwachsene mit einer gewissen Assistenz ein relativ selbstständiges Leben führen.
Durch die Einführung von Förderprogrammen für Kinder mit Trisomie 21 in den letzten Jahrzehnten unterscheidet sich das Leben eines Menschen mit Down-Syndrom im 21. Jahrhundert vollkommen von jenem im 19. oder 20. Jahrhundert.
Dank der gezielten frühkindlichen Förderung ist es heute beispielsweise möglich, dass Kinder mit Trisomie 21 eine Regelschule besuchen.
Also mir persönlich geht es darum, Eltern zu befähigen, wohlüberlegt eine für sie richtige Entscheidung zu treffen und den Automatismus zu durchbrechen. Aber das beinhaltet auch tatsächliche, realistische Informationen zu dem Thema, was bedeutet ein Leben mit einem Kind mit Trisomie 21?
Ich habe direkt bei der Entbindung gesehen, an den Gesichtszügen und den Augen, dass unser Kind ein Down-Syndrom hat.
Professor Thielmann Rohrer von der Down-Syndrom-Ambulanz der Uniklinik Homburg.
Also wir hatten damals keine Fruchtwasseruntersuchung gemacht, wir hatten damals mehrere Ultraschalls in der Schwangerschaft gemacht. Es war eine grenzwertige Nackentransparenz, aber für meine Frau war klar, dass für sie ein Schwangerschaftsabbruch nicht in Frage kommt, weil sie bezweifelt hat, mit dieser psychischen Belastung ein Leben lang zufrieden leben zu können. Und für uns war klar, dass wir das Kind so, wie es ist, nehmen. Ich glaube, das ist eine Entscheidung, die muss jede Frau für sich selber treffen. Und ich glaube, das steht mir nicht zu, hier drüber zu urteilen, weder als Arzt noch als Vater einer Tochter mit Down-Syndrom. Das ist eine ganz schwere Entscheidung, wo ich denke, dass alle Frauen und Paare, denen diese Entscheidung erspart blieb, in ihrem Leben sehr dankbar dafür sein können. Natürlich, in dem Moment ist man bestürzt und auch traurig, dass das Kind, auf das man sich 9 Monate während der Schwangerschaft gefreut hat und für das man schon das Zimmer eingerichtet hat und man Ideen hat, wie man Dinge gestaltet im Familienleben, dass diese Entwicklung dann nicht so laufen wird, ist einem sofort klar. Und man muss sich verabschieden von seinen Ideen, von seinen Vorstellungen für das neugeborene Kind und letztendlich dieses Kind im übertragenen Sinne begraben, sich davon lösen und wirklich drum trauern dürfen, um dann Platz zu haben in seinem Herzen, um das geborene Kind so anzunehmen, wie es ist. Und das ist etwas, das passiert nicht auf einmal, das passiert in Phasen, so wie jede Trauer verschiedene Phasen hat. Ist auch das etwas, was über einen längeren Zeitraum erfolgt und worüber man sich erstmal bewusst werden muss, worüber man erstmal Klarheit kriegen muss, auch als Paar gemeinsam. Und dann muss man auch hier, ja, auch zusammen traurig sein dürfen und zusammen weinen dürfen um das Kind, was man eben nicht bekommen hat. Nein, man ist gar nicht traurig über das Kind, was da ist. Das Kind selber ist so, wie es ist und man liebt oder wir lieben unsere Tochter so, wie sie ist und wir wollen sie gar nicht anders haben und wir würden sie nie zurückgeben. Schwierig wurde es, wo sich die Frage dann bei meiner Frau und mir stellte, wie sieht das Leben mit diesem Kind aus? Was kommt auf uns zu? Welche Aufgaben bringt der Alltag mit sich? Und was wird unser Kind später können? Welche Hilfen wird es brauchen? Welche Krankheiten werden auftreten? Was müssen wir hier berücksichtigen zum Wohle des Kindes? Und das ist dann so eine Phase, wo man sich fragt, wird meine Kraft reichen? Schaffe ich das wirklich ein Leben lang? Ich denke, die Kunst besteht darin, sich dann auch Hilfe zu holen, dass man hier auf Erfahrungen, auf Selbsthilfegruppen zurückgreift, auf erfahrene Ärzte, andere betroffene Familien, um sich das Leben einfach leichter zu machen, sodass das Dinge sind, wo ich sehr dankbar bin darüber, dass über die Selbsthilfe und auch die Down-Syndrom-Ambulanzen wir immer sehr viel Unterstützung hatten, dass wir Therapeuten gefunden haben, die sich mit Down-Syndrom gut auskennen und hatten eigentlich dadurch immer Experten und Ratgeber an der Hand, die uns dann auch unterstützt haben. Das muss man aber erstmal suchen und sich aufbauen. Und ich glaube, das ist die große Herausforderung am Anfang, wenn man eben hier erstmal überwältigt ist von dieser neuen Situation und nicht weiß, was kommt auf mich als Familie zu. Wir haben heute ganz andere Fördermaßnahmen. Das heißt, die Erwachsenen, die älteren Erwachsenen, die wir heute vielleicht in irgendeinem Behindertenheim sehen oder wenn die Gruppe durch die Stadt unterwegs ist, das sind ja nicht die Menschen mit Down-Syndrom, was heute möglich ist. Es ist heute fast Standard bei den meisten, dass sie lesen und schreiben lernen, dass sie sprechen. Ein gewisser Anteil wird auch in ihrem Maße selbstständig. Sie können schwimmen lernen, sie können Fahrrad fahren lernen. Sicherlich haben sie Grenzen im abstrakten Denken, auch sicherlich Grenzen im Umgang mit Zahlen. Aber dennoch können sie eigenverantwortlich gewisse Bereiche in ihrem Leben selber bewältigen. Es sind Menschen mit Urteilsvermögen. Es sind Menschen, die selber entscheiden können. Und so gesehen haben sie ein lebenswertes Leben. Also unsere Tochter hat an vielen Dingen im Leben Spaß. Sie ist jetzt in der 7. Klasse und sie tanzt gerne, sie singt gerne, sie spielt Klavier. Sie geht sehr gerne schwimmen, sie feiert sehr gerne, trifft auch heute noch gerne ihre Freundin aus der Grundschule. Also sie genießt das Leben in vollen Zügen. Sie hat ihr eigenes Handy, sie schreibt SMS, sie verabredet sich mit Freundinnen, geht mit denen auch gern in die Eisdiele. Also sie hat, denke ich, Freude am Leben und es gibt genauso wie bei den Geschwistern Dinge, die machen ihr Spaß, die macht sie gerne und genauso gut ist sie aber auch in der Lage, sich auf ihren Hosenboden zu setzen und ihre Hausaufgaben zu machen. Also insofern hat unsere Tochter definitiv ein lebenswertes und frohes Leben. Natürlich ist das Leben nicht immer glücklich und natürlich ist sie auch manchmal traurig oder über Dinge enttäuscht, aber ich glaube, das geht uns anderen auch nicht anders. Ja, oft gibt es auch konkrete Diskriminierung uns Eltern gegenüber. Das ist Alltag. Das ist etwas, was in den ersten Jahren sehr wehtun kann und sehr, sehr wehtut, wo man im Laufe der Jahre lernt, mit umzugehen, manchmal besser, manchmal schlechter. Das geht von Äußerungen nach dem Motto, muss sowas denn heute noch sein? Bis hin zu Äußerungen beim Einkaufen, bevor Sie hierher gezogen sind, hatten wir keine Behinderten. Das sind natürlich extrem verletzende Situationen. Unsere Tochter erlebt es durchaus, dass bei Klassenfahrten andere Kinder ihr schlechtes Zahlenverständnis ausnutzen, indem sie ihr Geld benutzen, um sich Eis oder Süßigkeiten zu kaufen. Das sind Dinge, die wir regelmäßig erleben. Wenn man sich auf die Entwicklung von einem Menschen mit Down-Syndrom einlässt, wie viel diese Menschen wirklich mitkriegen und von ihrer Umgebung verstehen, wie sie uns immer wieder einen Spiegel vorhalten, auch was unsere eigenen Bequemlichkeiten im Leben angeht. Und da haben Menschen mit Down-Syndrom eine hohe soziale Kompetenz, gerade weil sie viele Etiketten gar nicht annehmen. Und wir witzeln so manchmal ganz gerne über eben diese Fähigkeiten, dass wir sagen, da hat unsere Tochter einen ausgeprägten Sinn für Humor, auch nun ja, wenn sie eben keinen Nobelpreis gewinnen wird. Wir lieben unsere Tochter so, wie sie ist. Sie ist unsere Tochter, sie gehört in unsere Familie und darüber sind wir glücklich, dass wir so einen lebensfrohen Menschen haben in der Familie, die Dinge ausspricht, die sich keiner traut auszusprechen. Natürlich würde ich sagen, wir hätten sie auch ohne Down-Syndrom genommen, das ist schon klar. Aber jetzt ist es, wie es ist und dann ist es auch gut. Ich finde es einfach wichtig zu wissen, dass man das Rad nicht neu erfinden muss, wenn ein Kind mit Down-Syndrom geboren wird und dass es hier sehr, sehr viel organisierte Unterstützung und Hilfe gibt. Man muss sich halt auf diese Veränderungen einlassen und sich auch die nötige Hilfe holen. Und ich glaube, dann ist man auch zu mehr in der Lage, Dinge im Leben zu bewältigen, als man sich selbst vielleicht zutraut. Ja, und das Leben geht weiter und das ist schön.